Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge unserer Chipli-Reihe hier auf Antenne Akihabara. Heute sprechen wir über zwei besondere Filme von Takahata, die tatsächlich noch vor der Chipli-Zeit sind. Das heißt, wir sind tatsächlich immer noch nicht in der Chipli-Zeit angekommen, wie letztes Mal auch schon. Genau, aber wer sind wir? Wer redet heute mit euch? Das bin ich, der Lukas oder der Tetz. Und unterwegs bin ich wie immer mit meinem Kollegen.
Hallo, ich bin Julian. Wie ihr vielleicht auch okay. Schon gehört habt, an der Tonlage von Lukas, wir gehen es heute ein bisschen langsam chillig an. Und ja, du hast ja schon gesagt, wir machen was von Isao Takahata. Wir hatten ja gesagt, dass wir diese Ghibli-Ghibli-Reihe oder wir uns nur vornehmen werden, Filme zu machen. Die letzte Folge haben wir ja auf jeden Fall diese zwei Filme genommen, weil das ja die jeweiligen Regiedebüts von Miyazaki und Takahata waren. Heute waren wir, also ich war ein bisschen mehr zwiegespalten, du hast gesagt, doch, die machen wir auf jeden Fall. Das sind zwei Filme, die so ein bisschen rausfallen, die jetzt vielleicht auch nicht großartig, finde ich, dazu was beitragen zu dem Verständnis der späteren Filme. Habe ich jetzt schon mal vorweggenommen.
Okay, ich finde gerade, der erste Titel heute wird da schon eher relevant.
Okay.
Aber insgesamt finde ich, wo war ich gerade? Insgesamt wollten wir uns ja anschauen, was vor Ghibli war und was dann dazu geführt hat, wie es da hingehend sich verändert hat eben.
Ja.
Und das werden wir nächstes Mal auf jeden Fall machen. Aber heute wird nochmal ein wenig Vorlauf sein. Ja.
Ja,
und ich finde trotzdem, es sind zwei relativ interessante Titel.
Richtig. Wir haben ja auch gesagt, wir werden uns nicht die Serien vornehmen. Das wäre jetzt hier zum Beispiel bei Takahata, wäre jetzt zum Beispiel Heidi, Lupin the Third, mit Miyazaki halt so zusammen. Und was halt so gibt bei Miyazaki, Future Boy Conan. Darum ist jetzt vielleicht, dass wir noch zwei Filme besprechen, ist jetzt auch egal. Wenn wir schon noch zwei Filme haben, die wir besprechen können, dann können wir das auch noch mitnehmen, ne?
Ich weiß nicht, warum du so negativ da.
Ja, kommt vielleicht das später noch raus.
Ich muss ehrlich sagen, ich war auch ein bisschen negativ dem gegenüber eingestellt, aber
okay. Das
hat mich dann doch eher ein bisschen. Hat mich dann doch überzeugt, was ich gesehen habe. Also nicht überzeugt, aber unterhalten wenigstens.
Mhm. Aber dann beginnen wir denn mal, weil du wolltest chronologisch gehen, ne, nach Jahreszahlen.
Genau, mit Charinko-Chi, ne?
Ja, Charinko-Chi war 1981 genau. Veröffentlicht worden, basierend auf einem Manga mit, glaube ich, denke ich mal, dem gleichen Titel, hätte ich jetzt so gesagt.
Ja. Ja.
Genau, dieser Film geht 1 Stunde 40, weil den nächsten, den wir danach besprechen, der geht sogar nur 60 Minuten. Darum ist auch schon Abendfülle auf jeden Fall. Wie steigen wir da am besten ein? Willst du kurz erklären, um was es geht, oder soll ich?
Mach du mal.
Wie du das hat sich schon so angehört, als ob ich das jetzt so...
Nee, also, es würde mich interessieren, wie du das zusammenfasst. Ja.
Ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Comedy-Anime mit vielleicht so einem ticken Drama so im Hintergrund.
Ja.
Hätte ich jetzt so gesagt. Es geht um...
Ich würde sagen, so von der Tonalität fühlt sich das ein bisschen an wie ein Slice of Life Anime, wo du immer so kleinere Abschnitte hast, die
ja, genau.
Zum großen Ganzen gehören mit denselben Charakteren und so weiter. Es ist, geht fast schon ein bisschen in Richtung Sketch-Show.
Ja, genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass wahrscheinlich dass es diese Manga-Vorlage gab, weil man so gemerkt hat, okay, das könnte jetzt ein Manga-Kapitel gewesen sein, so ungefähr.
Mhm.
Ja. Und es geht um das Mädchen Chi. Ich denke mal, die Zeitperiode ist ungefähr die 70er, 80er, hätte ich jetzt mal geschätzt.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie wohnt als
ist ein
kleines...
Bisschen schwer, ein bisschen schwer einzuschätzen, weil das halt in Osaka spielt. Mhm. Und zu dem Zeitraum war Osaka sehr traditionell geprägt. Das ist ja immer noch, genau, ja. Also von den Gebäuden und so sieht es halt auch aus wie was in der zu Zeiten von der Edo-Periode spielen könnte.
Ja, also ich muss auch sagen, dafür, dass ich einen Anime-Podcast habe, beziehungsweise an einem teilnehme, habe ich manchmal auch ein bisschen wenig Wissen über Japan an sich. Dafür ist es manchmal dann leider ein bisschen schlecht. Aber ja, genau. Mhm. Aber auf jeden Fall, Chi lebt als kleines Mädchen bei ihrem Vater Tetsu, der so ein bisschen Taugenichts ist, oder wie man es auch dann nennen will. Also er ist auch
ja,
ein bisschen
nicht
so,
nur ein bisschen, ne?
Ja, also theoretisch haben sie ihn ja Laden, aber er prügelt sich auch gerne und zumindest, wir wissen...
So wie ich das verstanden habe, war das der Laden von den Großeltern, oder?
Weiß ich auch nicht mehr. Obwohl Tetsu, aber ist doch der Vorname, das heißt doch bei Tetsu, oder? Das war doch der Gag, dass es dann...
Ach so, ja, stimmt, genau, ja, ja. Deswegen, das wird ja dann zwischendrin zu Chie-chans geändert.
Ja, und am Anfang, man merkt auch schon so langsam am Anfang, dass anscheinend die Mutter nicht mehr da ist, existiert, wie auch immer. Mhm. Und die erste Szene fängt auch schon damit an, dass Tetsu sich einfach Geld von seinem gutgläubigen, ist es der Vater oder Schwiegervater?
Ich glaube Schwiegervater tatsächlich.
Okay, genau, leid. Und so fängt das Ganze an. Es gibt dann halt so ein paar Nebencharaktere, wie zum Beispiel irgendwie Cheese, Schulkameraden, die Yakuza, der eine Typ, Antonio natürlich.
Natürlich Antonio.
Und ach, wie heißt nochmal, ist es Kuso?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Wie heißt denn der andere Charakter? Verdammt. Weil es jetzt die Charaktere, wie die nochmal alle dastehen, das ist so die Frage. Ah, nein. Steht es vielleicht hier drin? Kotetsu.
Genau, der Kater, den Chi aufnimmt.
Ja, am Anfang.
Ich finde das so interessant. Im ersten Moment, wo Kotetsu auftritt, das ist ja so ein Kater, habe ich gedacht, oh, der Film legt aber einen seltsamen Fokus auf Katzenklöten. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie recht ich damit haben werde.
Ja, das Erste, was ich, als ich Kotetsu gesehen habe, gemacht habe, okay, war eine Sailor Moon rausgekommen? Ist Sailor Moon etwa eine Kotetsu-Referenz?
weil er den Mond auf der
Stirn hat. Richtig, ja, ja. Habe ich sofort geguckt, aber anscheinend, das war halt vorher. Weil ich glaube so, das war erst in den 90ern Sailor Moon, was ich glaube ich gesehen hatte. Mhm.
Ja.
Genau, und ja, dann geht es halt so lang mit, dass irgendwie Tetsu macht halt irgendwelches dummes Zeug oder verhält sich halt wie irgendwie tun nicht gut. Und Chi ist halt alles so ein bisschen peinlich oder sie ist halt natürlich auch, dadurch, dass sie so einen Vater hat, geprägt, dass sie halt mega schlagfertig in Anführungsstrichen ist.
Ja, vor allem mit 10 Jahren. Ne?
Richtig. Und so geht das Ganze. Und ich gehe ja gleich wahrscheinlich so ein bisschen auf mehr oder weniger die einzelnen Sachen ein und ja, ende dann auch recht, nicht abrupt, aber so ohne krass, dass sich irgendwas verändert hat oder so. Also,
ja,
oder zumindest so ist es kein, kommen, gutes, ne? Kein Ende, sondern eher so, ist jetzt vorbei, weil wir jetzt 2 Stunden gefüllt haben. Ja, gut. Wie beginnen wir da am besten? Wollen wir so ein bisschen so allgemein erst nochmal wahrscheinlich ein bisschen sagen, was uns so gefallen hat, was wir so
können wir gerne fanden machen.
Und dann vielleicht können noch so ein paar Szenen, die wir vielleicht... Oder ich glaube, es ist eigentlich, ganz ehrlich, bei dem gibt es auch keinen Spoiler-Teil, oder?
Nee, nicht wirklich. Das Problem ist, wenn du über viele einzelne, relativ unzusammenhängende Storyfetzen sprichst, dann und es keine so wirklich übergreifende Geschichte gibt, brauchst du auch echt keinen Spoilerteil.
Darum, Leute, falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr hier auch zuhören, ist egal. Falls ihr den sehen wollt, ist, glaube ich, in Deutschland nicht lizenziert. Ist wieder sowas, wo ich glaube,
es ist eine auf jeden Fall schwer zu finden. Ich glaube, es ist nicht mal in Amerika lizenziert. Also.
Ja, das heißt dann auch in Amerika, glaube ich, mit einem anderen englischen Titel.
Ist
so ein bisschen weird wieder.
Ja, das ist aber auch...
Hier ist zumindest, glaube ich... Das Problem ist nämlich auch, danach, nachdem der Film rauskam, hat da noch mal mindestens eine Serie, ich weiß nicht, ob die zweite Serie er auch noch Regie geführt hat. Nee, also bei der Anime-Serie, die danach gefolgt ist, hat er Regie geführt und die zweite hat er nicht mehr Regie geführt. Das heißt, da findet man wahrscheinlich auch eher noch vielleicht die Serie als den Film, keine Ahnung. Ja, das ist auch sowas, was, glaube ich, nicht unbedingt in Deutschland lizenziert wird, wenn man sich das so anguckt. Weil, das kann man ja schon mal sagen, die Character Designs sind schon ein bisschen spezieller.
Ja, das stimmt. Also das ist, glaube ich, aber auch ein Produkt der Zeit damals.
Ja.
Gerade diese Zahnreihen, die ja relativ prominent dargestellt werden, ist, glaube ich, das wird man heute, glaube ich, einfach nicht mehr machen.
Ja, also ich muss auch sagen, weil du es gerade erwähnst, auf jeden Fall das Grinsen hat für mich dann die Character Designs schon eher so, nee, das geht gar nicht für mich. Weil
Echt? Ich
sonst waren
finde
die
es ganz
eigentlich, finde ich,
sympathisch
immer, also
eigentlich.
Chi finde ich als vom Character Design gut, aber wenn sie halt immer das Grinsen macht, irgendwie tut es nicht für mich. Das ist dann, finde ich, dann eher so ein
Ja, okay.
bisschen, ja. Und sonst sind die halt alle so ein bisschen kleinrumpfig, sage ich jetzt mal. So ein bisschen gedrückt. Auch wenn man jetzt so ein bisschen in die Hintergrundcharaktere schaut, die sind dann schon eher so in den typischen 70er, 80er Stil. Zum Beispiel auch, wenn man mal in Szenen die Mutter sieht oder so.
Ja, die Mutter ist auch stilistisch ein bisschen anders als alle
Genau, als
anderen
normal, in
Hauptcharaktere.
Anführungsstrichen. Und genau.
Genauso wie zum Beispiel der Lehrer,
Ja.
der recht normal aussieht. Und dann kommt der Vater von dem Lehrer, der für die Geschichte ein bisschen wichtiger ist, um die Ecke und du denkst dir, ja,
Ja.
so, das ist viel eher der Stil von dem Rest. Ja.
Was mir natürlich wieder auffällt, wir haben natürlich jetzt ein 80er-Anime und die Audioqualität ist auch wieder halt natürlich den Jahren
Ja,
entsprechend. Was für mich
absolut.
auch noch ist, weil es kommt ja nicht immer auf die Audioqualität an, sondern auch aufs Voice Acting, weil ich das jetzt so insgesamt vielleicht auch mit einem anderen Punkt nehmen kann. Mir hat so ein bisschen Energie gefehlt. Das war auch am Anfang schon, dass die Comedy, wenn du jetzt zum Beispiel mit heute vergleichst, ist die recht langsam in Anführungsstrichen. Also sie
Ja,
hat nicht
das
so den
stimmt.
Kick. Und deswegen
Ja.
ist auch oft gerade das Voice Acting zwischen Tetsu und Chi oder Chi an sich, fehlt für mich so ein bisschen auch Energie an sich. Und darum ist dann auch die Comedy, die natürlich
Ja, da fehlt
langsam
auch so ein
gestaltet
bisschen die
ist,
Chemie.
aber nochmal so ein bisschen so, hat mir dann auch nicht so gut gefallen. Eh so, ich weiß gar nicht, ob ein Witz. Ich habe einen anderen Punkt, der mir richtig gut gefallen hat, sogar in der Serie, aber ich glaube wirklich, die Comedy war fast nie. Ich weiß nicht, habe ich schon mal gelacht? Gab es irgendwas Lustiges? Vielleicht, ich glaube nur Antonio, weil ich einfach Antonio so. Antonio ist
Nee, ich
halt auch
glaube, ich
so
habe auf
geil.
jeden Fall ein paar Mal gelacht, aber tatsächlich stand für mich eher so dieses Familiendrama im Fokus. Und das wird ja auch relativ bizarr dann angegangen. Was zum einen daran liegt, dass ich halt in der Zeit nicht aufgewachsen bin, und nicht in dem Kulturkreis aufgewachsen bin. Also da war dann auch zwischendrin so, ja, hier die Figur wurde ja verheiratet. Und ich dann auch gedacht habe, ah, okay, ja klar, es macht Sinn, dass in den 80ern verschiedene Eltern einfach schon noch aus arrangierten Ehen stammen. Und das ist halt einfach für mich nicht mehr so in meiner Lebensrealität und deswegen habe ich das vielleicht ein bisschen ja, als seltsam empfunden. Ja, also so Sachen gab es häufiger, wo ich dachte, oh, das ist jetzt ein bisschen seltsam gelöst. Ein paar Sachen sind halt aber auch, glaube ich, absichtlich so. Deswegen, ja.
Ich habe dann, glaube ich,
Und
zwischendrin.
daraus wurde ein bisschen Witz gemacht und eben aus dem Drama wurde dann irgendwo doch eine halbwegs interessante Geschichte mit empathischen Charakteren gemacht.
Also ich muss sagen, ich habe, weil ich, das haben wir ja vorher besprochen, also vor der Folge besprochen, ich habe Jirenkochi als zweites geschaut. Darum, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, was dann als nächstes kommt oder so ein bisschen. Aber ich hatte nämlich dann auch, den Aspekt werde ich dann später beim anderen nämlich erzählen, so zwei Sachen, die ich dann im Kopf hatte, wo ich dann auch ein bisschen Chi so ein bisschen, also ich sage jetzt einfach mal Chi statt immer Jirenkochi. Also den Film.
Jarenko heißt nur Quälgeist oder
Ja, ich will jetzt einfach
Frechgeist,
Chi
also.
sagen, es geht einfach schneller.
Ach so, du meinst den Film und nicht die Figur.
Ja, deswegen sage ich kurz einfach mal.
Okay,
Weil es,
alles klar.
ja. Oder soll ich Jirenko einfach immer sagen als
Nee,
Abkürzung?
es, ja,
Ja, ich
wäre
sag
wahrscheinlich
Jirenko. Ich nehme Jirenko.
leichter auseinanderzuhalten, ja.
Auf jeden Fall, und dann bei Jirenko habe ich dann so ein bisschen. Als ich so gemerkt habe, so die ersten 20, 30 Minuten, dass das wahrscheinlich nicht so was für mich ist, habe ich so halt andere Aspekte eher drauf geachtet. Natürlich, weil wir jetzt einen Podcast oder die Folgen über Ghibli machen und jetzt extra Takahata so ein bisschen so, okay, wie sieht's denn aus mit Animation, Regie, ist da irgendwas Besonderes? Und, weil du es nämlich gerade erwähnt hattest, deswegen will ich es kurz erwähnen, mit der Zeit, weil ich hatte im anderen Film, war auch sowas, wo ich dachte, ach, ist es cool, so in meine Zeit zu sehen mit so ein paar Aspekten. Und hier war natürlich auch mit, wie die Stadt aussieht, wie die Leute angezogen sind, du schon eben mit der Ehe und so. Und es hat auch am Schluss ist ein bisschen gewichen, weil wir haben hier am Schluss dann diesen kleineren Drama-Aspekt, weil das fand ich auch am interessantesten, so diese Charakterdynamik mit der Figur, die ja dann mehr oder weniger dazukommt am Schluss. Und da fand ich dann auch das bisschen interessanter, weil ich muss ehrlich sagen, das kann ich jetzt schon sagen, als am Anfang Chi irgendwas gemacht hat und auf einmal kam der kam die Katze an. Ich so, oh nein, weil wir haben ja schon den vorigen ich habe den vorigen Film geguckt. Oh nein, schon wieder irgendwie ein Tierkamerad. Habe ich ja null Bock drauf. Wieso muss das denn immer dabei sein? Dann kam zum Glück später Antonio, aber das hat mich echt so, oh nee, gerade auch, wo ich nicht wusste, redet er jetzt? Er redet ja so ein bisschen oder so.
Ja, aber ich glaube, niemand versteht ihn halt, ne? Das ist eher so die innere Stimme, die wir als Zuschauer hören sollen. Ja.
War das aber auch im ersten Ghibli-Podcast, wo ich mich so aufgeregt habe, wo ich nicht so Bock habe auf Tierkameraden? Ich glaube, ne?
Ach ja, wegen dem Sonnenprinz.
Ja, aber das war damals Tag die hatte, Zeit. Wie da so immer wieder.
damals musste in Animation halt alles nach Disney sein und dann war halt auch so diese Nummer. Ja. Hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet, dass es auch die Phase war, in der, welches Studio war es nochmal? Toho, glaube ich. Toei Animations mehr das Disney des Ostens werden wollte, was halt nicht so ganz so gut funktioniert hat. Ja, aber
das ist jetzt schon 40 Jahre danach, Lukas.
Nee, das ist nicht 40 Jahre nach Sonnenprinz.
Na, es sind ja nicht nach Sonnenprinz, ich meine, aber 44 ist doch Cinderella, sage ich schon, oder? Was? Nee, warte. Schneewittchen. Hm? Oder? War doch 44.
Du, Disney-Figuren haben heutzutage noch Tierbegleiter.
Ich weiß, aber ich meine nur seit dem ersten
Oder Schneemänner, je nachdem.
Ja, oder kann man das als Tier bezeichnen wahrscheinlich?
Was?
Wenn Schneemann leben würde, kann man das wahrscheinlich als Tier bezeichnen.
Ja, nee, aber es trifft halt denselben Nerv, ne? Das ist das, was ich meine.
Okay, ich bin vollkommen falsch. Das ist anscheinend, nee, warte, ach nee, das ist ein anderer, das ist ein Scheiß. Ich google kurz und es ist ein 59er Film, da denke ich, ach, ich habe mich vertan, aber nee, das ist irgendwie so ein komischer deutscher Film. Wieso ist das als,
Nee, aber auch Disney-Filme aus den 90ern haben noch Tierbegleiter, zum Beispiel der Fisch und der Hummer von der Meerjungfrau, von Ariel der Meerjungfrau. Oder, ist jetzt eher wieder ein bisschen abstrakt, das Geschirr aus Schön und das Biest. Aber auch zwischendrin waren Tierbegleiter eigentlich immer so ein Thema.
Ja, hier, aber
nur ich meine in den 90ern wurde es dann ein bisschen variiert. Und heutzutage ist halt so, ja, manchmal schon, manchmal nicht.
Hier 1937 ist Schneewittchen erschienen. Wo ja, da hat, ich weiß gar nicht, wie krass Begleiter, also zumindest die Tiere waren ja da, die sie ja so ein bisschen geholfen haben und so weiter. Ich nenne es mal Begleiter. Das gab dann, ich glaube, eher bei anderen Sachen, die dann auch gesprochen haben.
Ja, auch bei Cinderella gab es ja dann die Tierbegleiter und so weiter.
Ja, auf jeden Fall. Das ist halt so ein bisschen Ding, muss ich ehrlich sagen, ist einfach nicht mein Ding und da hatte ich auch schon so, oh nein. Aber okay.
Tierbegleiter, so Bane of Animation.
Das waren halt so die zwei Sachen, die dann sofort kamen, ey. Wo der Humor nicht geklappt hatte und dann kam auch schon dieses Tier. Und ich sag so, Mann.
Naja. Hattest du dann direkt keine Lust mehr.
Ja. Aber. Was ich gut fand, kleiner Aspekt, die Scham-Fremdscham-Momente. Und zwar, dass Chi, wie sie sich geschämt hat, es war ja auch zwischenzeitlich sogar, Tetsu hat sich ja auch mal geschämt und so weiter. Und da habe ich mir mal so überlegt, heutzutage hat man ja in Anime einfach diese typischen Scham-Momente, oh nein, Oh, du weißt genau, was ich meine. Die
Ja.
in Romcoms oder keine Ahnung was, aber so richtig Charme. Ja?
Der Blush gefolgt von dem Tsundere
Ja, so ungefähr.
Rage.
Aber da muss ich ehrlich sagen, fand ich das richtig menschlich, dieses Charme. Und ich muss auch sagen, die erste Schulszene, oh, die konnte ich mir nicht geben, ja? Ich muss, ich bin ja wirklich,
Ja.
du kennst mich ja, ich weiß nicht, ob ich schon im Podcast erwähnt habe, Fremdscham ist richtig hart bei mir. Früher, wenn ich irgendwie wusste, okay, ich habe schon Wissen von dem Charakter und der macht jetzt im Fernsehen, bei einer Fernsehshow, irgendwas, wo du weißt, dass es jetzt richtig unangenehm wird, musste ich irgendwie hoch und runter schalten und dann einfach ein paar Sekunden warten und hoffen, dass die Szene vorbei ist und wieder zurückschalten oder so. Oh, und das war echt einfach richtig unangenehm, diese Szene.
Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Aspekt, den ich vorhin meinte, dass es ja schon irgendwo was für Takahata spricht, einführt, und zwar dieses sehr menschelnde, dieses eher unrealistische Figuren von den Proportionen und so weiter, die aber sehr menschliche Ausdrücke haben, die du sehr gut nachvollziehen kannst.
Ja.
Und deswegen ist mir das auch echt wichtig gewesen, dass wir auch darüber nochmal sprechen. Weil ich glaube, das war auch so ein bisschen stilprägend, oder zumindest konnte man da den Stil schon mal erkennen. Ja.
Ja. Ist auf jeden Fall interessant gewesen, weil das fand ich echt ganz schön, weil es ja auch zum Ende noch mal hin mit der Mutter, die er sich auch öfters mal so ein bisschen so nicht unbedingt geschämt hat, teilweise auch, aber so ein bisschen halt dieses Typische, weil ich mir vorstellen kann, früher, dass die Frau ja eher auch eher zurückhaltend ist, dieses Bild von der Hausfrau, die auch wenn sie natürlich das theoretisch ja nicht ist, aber ich meine nur so, wie man sich vorstellt, dass die stille Hausfrau, die immer so alles tut und so ein bisschen ihr viel halt manchmal ein bisschen unangenehm ist. Sie so fragt, oh Gott, was machen die denn da?
Ja,
Genau.
ich fand, wie sie dargestellt wurde, auch echt gut, weil sie lebt halt in einer Zeit, in der das nicht so normal war, von ihrem Mann getrennt. Und trotzdem, wenn sie halt relativ am Anfang mit Chie unterwegs ist, redet sie halt auch nicht schlecht über den Vater von Chie, über Tetsu, und sagt ja auch, hey, nenn ihn nicht Tetsu, nenn ihn Vater oder Dad
Otohan.
halt. Ja.
Genau.
Und sie sagt, nee, das werde ich nie machen und so weiter. Aber obwohl die Mutter halt getrennt von ihm lebt und weiß, was das für ein Typ ist, bleibt sie halt trotzdem so neutral und sagt, ah, nee, es ist immer noch dein Vater, und redet halt auch wirklich nicht schlecht über ihn, was ich sehr beeindruckend fand. Das muss man erstmal hinkriegen, weil was der Mann so alles abzieht, Junge, Junge,
Ja.
Junge.
Und dass sie ja auch recht selbstständig ist, dadurch, dass sie ja hat einen eigenen Job, heißt, verdient auch selbst Geld. Hat dann wahrscheinlich auch eine eigene Wohnung gehabt, auch wenn sie, denke ich, so wie ich verstanden hatte, auch von diesem Sensei ein bisschen unterstützt wurde, natürlich.
Das war eine Zeit, wenn ich mich nicht falsch erinnere, musste man sogar in der Bundesrepublik Deutschland damals noch als Frau irgendwie die Erlaubnis vom Mann haben, arbeiten gehen zu dürfen.
Ja. Und jetzt würde ich auch sagen, kurz noch den, weil wir gerade drüber reden, den fetten Spoiler raushauen. Die Mutter ist ja gar nicht tot.
Ach so, ja.
So dieser
Ich habe am
Twist auf
Anfang
einmal,
auch
was?
gedacht, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, deine Mutter ist nicht mehr da, und ich so, hä? Die ist tot? Okay, gut, dann wissen wir das wenigstens schon mal am Anfang vom Film.
Ja,
Und dann
und
bekommt
uns
sie ja diese
müssen.
Nachricht
Ja.
von ihrer Mutter, und ich so, warte, die ist gar nicht tot?
Warte.
Lebt die irgendwie im Exil? Ist die
Ja,
verbannt
es
worden
war auch
oder
ganz
sowas?
weird, weil die ja auch so still redet und so ein bisschen wirkdistanziert. Da war ich mir auch nicht sicher, ist es ihre richtige Mutter oder ist es wieder was ganz weirdes anderes oder so? Aber nee, hat sich herausgestellt, es ist wirklich die Mutter und es ist einfach nur, dass sie getrennt gelebt haben. Fand ich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, dass es so als Twist war oder einfach nur dadurch, dass wir heutzutage einfach so viel Anime schauen und einfach das Ding ist, dass irgendein Elternteil ist auf jeden Fall tot. Darum
Nee, das
war
ist
nicht
halt
da.
genau das, was ich meinte mit Takahata, dass er eben so sehr menschliche Geschichten
Ja.
erzählt. Leute, die heutzutage ohne einen Elternteil aufwachsen, ist in der Regel nicht, weil das Elternteil gestorben ist, sondern einfach, weil die Eltern in Scheidung leben und man den Vater nur irgendwie das zweite Wochenende sieht oder so. Oder die Mutter entsprechend, keine
Darum
Ahnung.
Ich fand es ein bisschen weird, auch wenn ich glaube, dass es natürlich dann im Manga wahrscheinlich noch aufgegriffen wird, die Reunion am Schluss, wie sie wieder zusammenkommen, dass der Lehrer so, hier, komm mit, hier, ihr seid wieder zusammen, Ende. Und es war, aber merkt ihr, dass
das Tetsu ist auch sowas, wo ich
hat da ja noch so Probleme mit, darum denke ich, dass wahrscheinlich dann, wenn man in der Serie weiterschaut, das noch aufgegriffen wird.
Das ist auch sowas, wo ich gedacht habe, ah, okay, das findet halt so gar nicht in meinem Weltbild statt, dass einfach wieder so ein, in dem Fall ja der die verheiratet hat, wenn ich das richtig verstanden habe, der die Ehe arrangiert, sich hinsetzt und sagt, so, jetzt vertragt euch mal wieder. Und das so einfach akzeptiert wird und kein Drama und nichts, sondern so, ja, okay, dann machen wir das.
Ja, gerade weil wir wissen ja gar nicht, was passiert ist und wieso sie sich erstmal getrennt haben. Oder
wahrscheinlich,
nicht.
Weil Tetsu ein Taugenichts ist.
darum, das fand ich dann leider dafür natürlich ein bisschen schlecht gelöst, aber das ist halt einfach nur der Film, der den Anfang der ganzen Manga-Reihe darstellt. Wenn man hier so guckt, 67 Volumes, das heißt, da kann man wahrscheinlich noch genug mitmachen.
Ich gehe mal davon aus, dass der Film vielleicht 20 maximal umgesetzt hat. Das würde hinkommen, denke ich mal.
Ja.
Naja, gut, aber das ist ja nicht das. Dieser Plot mit der Mutter ist ja nicht das Einzige, was passiert. Wir sehen ja auch den Plot um Tetsu und um diesen Glücksspielhallenbetreiber, was ich so gut fand. Weil im Endeffekt, der Hallenbetreiber ist halt jemand, der beim Spiel bescheißt, wenn ich es richtig verstanden habe. Es kann aber auch sein, dass Tetsu tatsächlich ihm das nur vorwirft.
Beides.
Da rauszukommen. Es ist so ein bisschen beides. Er hat keine Ahnung, wie er beschissen wird, aber er ist sich ziemlich sicher, dass er beschissen wird. Und der andere denkt sich, was will der denn überhaupt? Der kann gar nicht wissen, dass ich ihn bescheiß.
Nee, ich glaube so, weil als der Gag ja war, wo die dann alle vier hintereinander was gesagt haben, ich glaube, der bescheißt nicht. Aber falls er verliert, also der Betreiber, dann wird dann trotzdem einbehalten gesagt, so, hier, ist mir jetzt egal, ich verloren habe, gib mir trotzdem mein Geld.
Ja, und dann geht hinten die Schiebetür auf und da stehen die vier Yakuza dann.
Ja.
Ich finde dieses Spielhallen-Motiv, wie es da ist, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das bisher erst ein paar wenige Mal gesehen. Aber ich finde es eigentlich so geil, dass es diese Spielhallen gibt, wo dann einfach hinter einer Tür eine Reihe Yakuza stehen, die dich vermöbeln, wenn du Stress machst. Aber es scheint ja auch relativ normal zu sein, gewesen zu sein zumindest. Das ist ja ein Motiv, was zumindest ein paar Mal auftritt. Ja. Die werden sich jetzt nicht alle gedacht haben, oh, dieser 1981 Takahata-Film, da ist es doch relativ lustig gemacht. Lass uns das einfach so übernehmen.
Bei sowas frage ich mich auch immer.
Sowas gegeben haben.
Frage ich mich auch immer, ob die Leute das nur popkulturell, nachrichtenmäßig erfahren haben oder ob die vielleicht auch einfach mal wirklich so Nachbarschaft hier waren mal vielleicht haben unter so einer gewohnt oder haben mitbekommen von jemandem, den sie kennen oder vielleicht mussten sie irgendwie Geld mal den Yakuza geben, Schutzgeld oder sowas. Das frage ich mich immer, das wäre mal ganz interessant eigentlich so zu wissen.
Ja, aber wie gesagt, da merkt man halt dann doch den großen Unterschied in Zeit und Kulturkreis.
Ja.
Aber naja, ich mag diese Story sehr, weil die Leute aus dieser Spielhalle lauern ja dann auch Tetsu auf in dem Restaurant und Chie natürlich als cleveres Mädel füllt die ab, verkauft denen immer mehr zu essen und berechnet es denen dann. Total dreist erstmal von den Yakuza dann Geld zu verlangen, die eigentlich da sind, um ihr Geld zurückzuholen.
Ja.
Es hat ja funktioniert und ich finde, das war eigentlich auch ganz lustig. Das war auch die Stelle mit Antonio, glaube ich.
Ja, das war dann die Antonio-Stelle. Das hat es ein bisschen rausgerissen.
Genau, und zwar tut Kotetsu, die Katze von Chie, einfach den Kater von dem Spielhallenbesitzer, den er die ganze Zeit auf dem Arm hielt und gestreichelt hat, Die kämpfen einfach gegeneinander und die Katze, Antonio, die Katze vom Spielhallenbesitzer Besitzer verliert ein Ei. Da habe ich dann auch gedacht, okay.
Und ich muss echt sagen, einfach dieser Name Antonio ist einfach so geil.
Antonio.
Und dann einfach später, das muss Antonio, ich jetzt aber sagen, Alter, aber was ist Antonio Stone? Ich kann nicht mehr verlachen.
Das war einfach so gut.
Das hört sich so geil an. So, Antonio Sohn.
Der Sohn. Antonio Nomusco. So gut. Auch, aber auch wirklich, Antonio, die Katze, die einen Bullen getötet hat.
Das ist so dumm. Darum, das war auch nämlich so ein bisschen dann später natürlich, als er vielleicht versuchen will, den Bulldogge zu töten, der ja dann Antonio getötet hat. War auch schon ein bisschen, weil der ja auch der Gag war, dass dann Tetsu ihn gebissen hat, war auch so ein bisschen vorhersehbar, da ich zum Beispiel den auch nicht so gut fand, den Gag.
Ja, den Gag fand ich auch nicht gut, aber...
Sowas immer. Ja, aber...
Aber ich muss sagen, die Story, die sich um den ehemaligen Spielhallenbesitzer und Tetsu und Antonio dreht, das war so mein liebster Subplot, das war mir ein bisschen lieber als diese Heiratsgeschichte. Weil du hast dann die nächste Szene in der Stelle, da habe ich auch wirklich gelacht. Weil der Spielhallenbesitzer macht dann halt einen Grill auf, ein Grillrestaurant, wo er vor dem offenen Grill kocht und hat den ausgestopften Antonio in der Ecke stehen.
Das ist halt so gut.
Das ist so gut. Und dann bittet der Chie rein und sagt, oh nee, Antonio ist tot, aber es ist nicht die Schuld von deinem Kater, sondern es ist meine Schuld. Ich wollte Antonios Selbstbewusstsein stärken, habe ihn auf diesen Hund losgelassen und der Hund hat ihn dann halt getötet. Und er fängt an zu weinen und Rotz läuft ihm die Nase runter und es landet alles so auf diesem Grill. Und ich habe mir schon... Also man sieht ja dann, wie Chie drauf reagiert, so, was soll ich dann gleich essen? Nee, was? Und dann kommen einfach diese beiden Yakuza rein, die ihn dann erpressen wollen, weil er die Spielhalle zugemacht hat. Und dann erpressen sie diesen, wie heißt das Gericht? Ist ja auch egal, das, was er da gegrillt hat, erpressen sie dann von ihm.
Okonoyamaki? Ich weiß nicht genau, die Betonung jeweils auf den Silben sind.
Das hört sich richtig an. Auf jeden Fall gibt er dann den Yakuza das und, das schmeckt sehr salzig. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen, das fand ich lustig. Okay. Weil die Yakuza hatten das halt auch echt verdient. Mhm. Und dass dann der eine davon krank geworden ist, war umso besser. Und generell, wie sich dann die Storyline entwickelt, dass Tetsu dort anfängt als Rausschmeißer, dass die beiden sich näher kommen, dass dann auch dieser Spielhallenbesitzer so ein bisschen zum Familienfreund wird. Das fand ich so eine schöne Geschichte, weil das halt diesen Bogen schlägt, von dem der halt falsch spielt und ein großer Teil der Probleme der Familie ist, weil halt einfach er den Vater über den Tisch zieht, wie er dann über so einen großen Bogen erst zeigt, dass er eigentlich doch eine sehr nette Person ist und sich dann auch in diese Familieneinheit mehr oder weniger integriert, als eben Familienfreund, als der Chef vom Vater und der versteht sich gut mit der Tochter und so weiter und so weiter. Ja. Der beschützt sie vor der Yakuza. Ja. Entsprechend, ich mochte diese Plotline echt sehr gerne, weil das ist, mochte ich einfach. Und dann natürlich am Ende der Sohn von Antonio und das, was da in der letzten halben Stunde passiert, ist sowieso ein absoluter Fiebertraum.
Das ist einfach so gut, wie sie einfach erstmal durch die, wie sie sich treffen. Also erstmal, wie natürlich Antonio kommt, mit, also der Sohn. Da war Antonios Sohn mit einfach diesem Lätzchen, also der, was heißt nicht Latz,
Schürze.
Ja, egal. Auf jeden Fall kommen also rein. Dann aber auch, wie die sich treffen, so in Anführungsstrichen unterhalten, der Show dann ist. Ja. Und dann wie sie auch durch die Stadt laufen mit hier Brust raus.
Ja.
Und dann gehen die halt einfach, weil einfach, Kutetsu hat einfach diesen einen Hoden vergraben. Und dann gehen sie da so hin und graben einfach diesen Hoden raus. Und dann prügeln die sich, Kutetsu schlägt halt nicht zurück. Und natürlich dann Antonios Sohn.
Was auch so geil ist.
Du hast gewonnen.
Weil es so Martial Arts, so Samurai-Movie ist, so Western halt. Oh, das ist so gut.
Du hast gewonnen. Ach Gott, ja.
Das also war auf jeden Fall die letzte halbe Stunde von dem Film ist auf jeden Fall sehenswert, weil es einfach sowas wird heute nicht mehr gedreht.
Ja.
Nee, das ist halt, wie gesagt, eine Hommage an viele Western und viele Martial Arts Sachen und das ist insgesamt, dass das halt einfach zwei Katzen sind, die einfach mit ihren fetten Klöten durch die Stadt laufen. Und dann, das ist so gut. Ja. Wie gesagt, in der ersten Szene, wo Kotetsu auftritt, habe ich mir schon gedacht, der Film legt seltsamen Fokus auf Katzenklöten.
Ich glaube auch,
ich bin nicht enttäuscht, dass ich bestätigt wurde in dieser Annahme.
Ich glaube, das ist auch doch hier nicht ein, ist ein Wortspiel oder so. Oder
wahrscheinlich.
Ich meine, am Schluss, dass der Hoden ist ja auch gelb, in Anführungsstrichen Gold. Weil ich glaube, ja. Ich kann mich erinnern, dass hier kennst du vielleicht noch das zweite Konosuba-Opening. Da haben sie ja doch am Schluss so zwei goldene Bären gefunden. Anscheinend ist irgendwie so ein Gag mit goldenen Hoden und Schatz und irgendwie sowas, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Kann sein, dass da auch irgendwie ein Witz drin war, den wir nicht verstanden haben.
Vielleicht, bei uns heißt es ja auch irgendwie Kronjuwelen, das dann einfach irgendwie...
Ja, weil sie auch ausgegraben haben vielleicht wegen Schatz.
Das goldene Kugel heißt oder so im Japanischen, wenn man es direkt dran übersetzen würde.
Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Punkte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nicht noch so...
Ja, fang an.
Erstens so Kleinigkeiten. Einmal natürlich den Kinofilm mit Sohn von Godzilla.
Oh ja, das war auch sehr gut.
Ja, fand ich ganz nett.
Fand ich auch echt lustig, ja.
Dann auch Gone with the Wind, das es so als Poster gab. Mhm. War ganz nett. Was ich hier noch hab, ist, dass Chi Alkohol trinkt.
Sake. Ja, stimmt. Stimmt, das ist auch so gut, wo sie sagt, nee, ich bin ein Kind, ich darf noch nicht. Und dann bringen sie ja dazu. Und sie meint so, oh, das ist das gute Zeug. Das ist sehr,
sehr ich witzig. Glaube nämlich, heutzutage, so wie ich das verstanden habe, ist jetzt Jugendschutz so, dass man eigentlich nicht mehr zeigen darf, dass Jugend- oder Minderjährige Alkohol trinken. Oder beziehungsweise betrunken sind auch. Ja, ich glaube, das war so. Muss man nochmal
googeln. Gilt das für Filme mit einer bestimmten Altersfreigabe oder gilt das generell?
Ich bin mir nicht sicher. Es kann sogar sein, dass es ganz verboten ist. Dass es so ein bisschen wie Werbung geht oder so.
Das fände ich echt schade, weil ich könnte mir echt gut vorstellen, ein Drama, wo es darum geht, dass eben die Jugendliche alkoholabhängig werden oder
ja,
so.
Ja, genau sowas.
Deswegen fände ich das echt schade, weil ich glaube, das ist ein Thema, was man durchaus gerade in Deutschland vielleicht ein bisschen näher beleuchten sollte, ein bisschen näher auch künstlerisch sich damit auseinandersetzen sollte, weil in Deutschland ist halt Jugendalkoholismus gar kein kleines Problem.
Ja, es kann auch einfach sein, dass heutzutage die meisten dann jetzt natürlich nicht das Thema drin haben und dann ist eher sowas, so eine Szene rauslassen, weil es ja nicht großartig nötig ist für so einen Film. Aber es kann auch sein, wie gesagt, dass ich mich irre. Kann auch einfach nur kulturell so sein, dass es im Moment ist. Auf jeden Fall fand ich halt interessant, weil so oft sieht man es auch nicht.
Ähnlich vielleicht, das geht jetzt ein bisschen von dem Thema ab, aber ähnlich ist ja auch, dass Rauchen nicht mehr so gezeigt werden soll. Ich als jemand, der sehr anfällig für so unterschwellige Werbung ist. und auch bei Cowboy Bebop eigentlich gedacht habe, ey, Rauchen ist schon echt cool.
Findest du, weil ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwie Rauchen, ist sogar für mich jetzt teilweise negativ. Das heißt, wenn irgendwie dann Spike anfängt zu rauchen,
so
war sogar eher so, okay, Spike, eigentlich bist du der coolste Typ, aber irgendwie ist es sogar jetzt für mich sogar, geht sogar einen Ticken runter. Obwohl du das bist. Bisschen weird. Das einzige Coole ist halt für Effekte, wie zum Beispiel im Opening. Das muss ich sagen, ist halt ganz cool. Aber das kann man auch mit anderem Zeug machen, außer einer richtigen Zigarette. Ja. Nö.
Wie in der 4Kids-Version von One Piece, wo es dann der Lolli ist.
Weil der Gag ist bei Gintama, glaube ich, der Gag, dass der Lolli dann anfängt zu rauchen, weil er so schnell gelutscht wird. Darum nehme ich keine Zigarette, das ist Lollipop. Ich lutsche nur so schnell. Ja, naja, Dann, was ich so insgesamt erwähnen will, weil wir hatten ja schon, dass eine langsame Comedy oder dass es eher langsame Comedy ist. Die Comedy geht auch viel über physische Comedy, das heißt physische Gewalt. Und das ist halt auch eher so in der Zeit vielleicht lustig gewesen, Tom und Jerry, hahaha, aber jetzt für mich hat es auch nichts gemacht. Also ich fand es meistens nie so.
Slapstick ist eine lange Comedy-Tradition, das ist zwar nicht das anspruchsvollste, aber immerhin.
Ja, also wir haben ja vorhin schon erwähnt, als wir über Peinlichkeit geredet haben, Fremdscham mit Zundere und dann Zundere Gewalt, finden wir jetzt auch nicht mehr lustig heutzutage, oder?
Ja, nee,
also absolut nicht. Darum, das macht hier jetzt das auch nicht viel mehr. Das
würde ich eher denken, okay, jetzt sind wir wieder an der Stelle.
Dann habe ich theoretisch, okay, das mache ich noch zuerst, als nächstes hätte ich noch so die paar Animationen zu sehen, die mir im Kopf geblieben sind, aber das vorher will ich erwähnen, weil es auch recht am Anfang ist, weil wir haben ja diese zwei Schulkameraden, die ja so Vorzeigekinder sind. Und als ich zum ersten Mal, weil es geht auch ins Voice Acting rein, das Weinen von Masaru gehört habe. Gott! Weil es ja irgendwie so oder so, keine Ahnung, ich kann das auch nicht nachmachen. Es ist auf jeden Fall wie so ein erwachsener Mann, so ganz weird weint.
Ja.
Ja, das passiert ja zweimal. Auch Cheese weint später im Schulraum war auch eher so, aber ich fand es auch so lustig, als dann zum Beispiel die zwei Schulkameraden Mobber dann auch trainieren zu zweit im Gleichschritt. Fand ich ganz nett, aber mit denen hat man ja auch fast nichts gemacht, darum war es auch egal.
Ja, das war ja auch nur sowas, um eben Tetsu da zu aktivieren, dass er seiner Tochter Laufschuhe holt und dann dieser Witz, dass er sie durch die Stadt verfolgt und es ihr peinlich ist und sie dann noch schneller rennt bei dem Schulmarathon.
Ja.
Ich meine, das ist gut konstruierte Comedy, aber es ist jetzt nichts super Besonderes. Das stimmt durchaus.
Und dann an den Animationssachen. Einmal, was glaube ich erstmal auffällt, wir haben ja das Character Design, macht halt das meiste. Aber der Schritt von Tetsu und zumindest ist mir aufgefallen später noch beim älteren Sensei, wo einfach die Beine 90 Grad gehoben werden, wo er so läuft. Und an zwei Animationssachen, weil du hast vorhin das eine schon erwähnt. Das war nämlich, als hier der Ladenbesitzer weint und dann das halt ins Essen geht, ist so eine kurze Szene, die kann man rausschneiden theoretisch, weil es wird ja alles als Gag gespielt. Aber diese Szene kannst du so rausschneiden, dass man die in Kontext setzen kann, als ob das richtig dramatisch wäre, weil das so gutes Weinen war in dieser Szene, also Weinanimation, dass es mir so wirklich so, das tut gerade was für mich. Aber das wurde natürlich vorher und nachher mit dem Ganzen, dass es in der Comedy-Szene eingebettet wurde.
Ja, dass es halt um Antonio, den Einhodenkader.
Ja, oder halt, dass der halt jetzt irgendwie Schleim ins Essen geht und so. Aber wie gesagt, diese eine Szene, das war so ein Cut, den fand ich richtig gut. Der ist mir in Erinnerung geblieben. Dann beim Laufen, also beim Rennen am Schluss, wo man halt dann im Hintergrund die in Anführungsstrichen dreidimensional natürlich gezeichneten Häuser vorbeigehen sieht, den sie ja, also das haben sie ja dreimal genommen dann für drei Cuts oder so, halt einmal nochmal, glaube ich, gespiegelt.
Das wird mit Sicherheit sehr, sehr teuer gewesen sein, zu der Zeit das so zu machen.
Ja, darum, das fand ich auch nochmal schön. Weil
da war ja nichts computeranimiert.
Und sonst, ja, ist halt jetzt das meiste für einen Film für das Character Design alles ganz gut gewesen, aber ich fand es jetzt halt leider nicht so ästhetisch. Darum, ich fand nur ganz geil, wenn man Crowdshots, Backgroundshots gesehen hat, wie halt erstmal, wir haben ja schon gesagt, wir fanden die Zeitperiode super, und wenn dann zum Beispiel als Chi zum ersten Mal mit ihrer Mutter im Park läuft, wo man dann so ein bisschen White Shots sieht, wie das alles aussieht im Park und sowas und wie die Leute angezogen sind. Das fand ich auch immer recht schön, weil da auch die Models immer super sind. Genau, das hat einem gefallen.
Also, was wäre dein Fazit zu dem Film?
Also, ich hätte ihn auch auslassen können. Für mich, ich habe jetzt auch nicht so viel dann jetzt für Takahata. Ich konnte zumindest sehen, dass, weil wir ja den Sonnenbritz gesehen haben, dass da ein bisschen was so ähnlich ist, würde ich sagen. Aber wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ich fand es so einen großen Sprung, den Lupin-Film zu sehen, nachdem wir halt diesen 67-69er Sonnenprinz gesehen haben. Und
Du,
da war
aber
für
vom
mich das jetzt
Sonnenprinz zu
schon.
Tscherenko ist jetzt doch auch noch mal ein großer Sprung.
Ja, aber für mich auch. Bei Lupin ist natürlich auch noch so, dass der
Ja, gut.
storymäßig auch nochmal gut
Ja.
ist. Und da ist halt für mich eher so ein Rückschritt. Das ist für mich schon eher so meh, als ob keine Substanz so ein bisschen hatte für mich. Ja.
Okay. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass man den hätte auslassen können, weil ich war echt froh, den gesehen zu haben, weil ich glaube, das etabliert halt auch nochmal. Es ist halt so ein bisschen eine Konkretisierung von dem, was wir bei Panda Ko Panda schon gesehen haben. Von der Darstellungsweise von Takahata, von diesem sehr menschlichen, selbst bei unmenschlichen Charakteren, haben wir hier ja jetzt auch nochmal eine Verschärfung, eine Konkretisierung von diesem Stil gesehen. Und ich glaube, das wird auch nochmal interessanter, wenn wir jetzt die nächsten Filme sehen, ja. Jetzt vielleicht nicht den Film, über den wir heute noch sprechen,
Ja, gucken
aber
wir.
sondern so vielleicht die Yamada-Nachbarn und so. Das sind vielleicht so Sachen, die dann noch interessant werden. Insgesamt würde ich den Film, fand ich den Film echt interessant, aber ich glaube auch, dass man den auslassen kann, wenn man nicht sowas macht wie wir jetzt gerade. Dann sollte
Okay.
man den doch sehen. Ja, unterhaltsam war er trotzdem.
Gut. Dann kommen wir zum nächsten Film. Wir würden den jetzt einfach mal übersetzen. Gaucher, der Cellist. Heißt doch
Ja.
Cellist auf Deutsch, oder?
Ja,
Celloist.
Cellist.
Und,
Warum sagst du nicht Cellohiki no Gorch?
ja, kannst du gerne machen. Auf jeden Fall, es basiert auch auf einer Kurzgeschichte, weil ich dachte vielleicht, dass das irgendwie ein Anime-Original wäre oder sowas selbst ausgedacht, aber nee. Das heißt, es wurde auch also
Ja,
adaptiert.
Moment, aus auf einem basiert auf einem Kinderbuch, oder? Auf so einer Fabel, dachte ich.
Ja, es ist wahrscheinlich Kurzgeschichte, Fabel, ist alles gleiche, würde ich
Ja.
nochmal sagen, oder?
Wenn sprechende Tiere dabei sind, ist es eine Fabel, das habe ich in der Grundschule gelernt.
Okay. Und ja, es geht um Gaucher und er spielt Cello und es geht eine Stunde lang.
Ja. Das ist alles, was man wissen muss.
Ja, kurz noch mehr, also so wie wir am Anfang erfahren, das ist so ein bisschen auf dem Land und selbst von dem kleinen Städtchen, was es so gibt, ist er halt weiter entfernt, also er ist dann nochmal von dem Städtchen, was da ist, auch nochmal so, keine Ahnung, 5 Kilometer oder sowas draußen, weiß ich, wie lange das ist.
Ja.
Und er spielt in, so wie ich verstanden habe, auch professionell einer Band, also einem
Ja.
Orchester.
Das ist ein professionelles Orchester.
Genau.
Man muss auch dazu sagen, das ist eine Zeitperiode. Ich glaube, da ist gerade so, sind Aufnahmemedien und so weiter gerade
Ja, da
so
kommen wir noch zu einer Szene, die fand ich so geil.
massenrelevant.
Die fand ich so geil.
Und,
Wir kommen zu einer Szene, die fand ich richtig gut.
ja, ich glaube, wir
Ja.
sprechen von derselben Szene. Ja, insgesamt ist das, glaube ich, einfach eine Geschichte, die tatsächlich ja auf einer Fabel basiert, eben eine Geschichte, in der es darum geht, dass selbst wenn du was nicht gut kannst, dass du dich reinhängen kannst, dass du versuchen kannst, es zu verstehen und am Ende große Sprünge schaffst.
Genau, weil es
Ja.
geht darum, dass er gesagt bekommt, hier, du bist ein bisschen hinten dran, not my tempo.
Ja.
Und
Dein Cello ist nicht richtig gestimmt. Was machst du überhaupt?
dann trainiert er halt ganz viel und es kommen Tiere.
Ja, die Tiere motivieren ihn ja dann auch weiter und motivieren ihn ein bisschen aus seiner Komfortzone zu gehen. Und es ist sehr viel klassische Musik in dem Film,
Ja,
was
wer
ganz
hätte
nett
das
ist.
gedacht?
Ja.
Ist es nur Beethoven oder ist es auch mehr?
Es ist auf jeden Fall mehr. Die Tigerjagd ist ja so ein großes Motiv. Die ist auf jeden Fall nicht von Beethoven.
Ach, hier
Dann gab es ja
Träumerei
auch
gab es
noch
auch noch.
den. Genau, die Träumerei, was ich so geil fand. weil das natürlich auch wieder nicht mit deutschen Untertiteln gibt, weil es in Deutschland nicht lizenziert ist und so weiter, muss man schon gucken, dass man irgendwas findet und dann englische Fernsubs und dann ist bei der Träumerei das in einer anderen Font gewesen als der Rest von allem anderen, weil es natürlich kein in der Font gibt. Und du hörst dann auf der einen Seite, wie das, wie Träumerei japanisch ausgesprochen wird, ganz komisch, und liest dabei den Untertitel, wo das dann irgendwie doppelt so groß ist wie alle anderen Buchstaben. Ja. Das war für mich Comedy. Sehr
lustig. Comedy.
Diese Dissonanz zwischen den, okay, den Aspekten. Ja, ich glaube, es ist ein bisschen klar geworden mittlerweile, dass ich so ein bisschen auch ein Sprachnerd bin, dass ich so Sachen dann halt einfach lustig finde. Ja, ist okay. Ich weiß, dass das jetzt für dich fremdschämig ist. Danke.
Nö, das ist nicht fremdschämig. Gut, ich kann zumindest sagen, als es begonnen hat, hat man ja am Anfang, glaube ich, war das irgendwie wieder so, man sieht Natur mit Käfern. Und dann war irgendwie ein komischer einfach Schnitt, dann war auf einmal klassische Musik mit irgendwas oder so. Da habe ich schon wieder gedacht, oh, das wirkte für mich wieder so unbeholfen.
Das war doch so ein, der Film fängt doch an mit so einem Gewitter und klassischer Musik und
ja, noch nicht ganz.
Läuft dann über die Landschaft und geht dann zu dem Proberaum, wo sie mit dem Gewitter zusammen mehr oder weniger proben. Oder habe ich den Anfang jetzt falsch in Erinnerung?
Nee, ganz am Anfang ist irgendwie so, da siehst du kurz Natur, Insekten, was man so kennt, so ein, zwei Szenen. Auf einmal ist so ganz komisch geschnitten, als ob ich einfach ein Video schneide und dann sofort die Musik anfängt mit voller Lautstärke, nicht mehr irgendwie so reingeht oder sowas. Und dann ist man irgendwo und dann erst so, wo du ein, zwei Sekunden so denkst, hä, was ist denn gerade los? Und dann kommt das, was du, glaube ich, so jetzt im Kopf hast, wo das Ganze mit der klassischen Musik,
okay, Gewitter fängt an. Das ist irrelevant.
Ja, aber das war auf jeden Fall schon der Eindruck, so okay, das war wieder so genau wie Sonnenprinz, was hier, weil ich ja da verstanden kann, verstehen konnte, weil es 67, 69 oder irgendwas Ende 60er gemacht wurde, wo man ja noch so ein bisschen so, okay, mal so nicht mehr in Schnitte setzen und so weiter. Das fand ich ein bisschen 68. komisch, dass es so voll eingesetzt wurde, weil das, was du erwähnt hast, ja, dass dann diese klassische Musik kommt, so ein Gewitter, ich hatte richtig krass Nostalgie, weil es halt mich richtig an alte Zeichentrickfilme, Disney-Filme erinnert hat, weil halt diese klassische Musik erstmal in dieser Tonqualität kanntest du halt erstmal von den Filmen, die man halt früher als Kind so gesehen hatte.
Auf jeden Fall.
Dass dann halt ein Gewitter ist und halt die schreckliche Musik, das heißt, Gewitter ist ganz schrecklich, soll ganz schreckliche Stimmung machen. Und das war ja auch früher so in den Filmen, sag ich mal so, wenn Gewitter ist, dann kommt eine ganz dramatische, klassische Musik und so, oh nein, was ist los? Und das hatte ich schon ein bisschen gerade ja, mit auch noch dem Streiche Stil. Die
Streiche spielen hoch und runter und dann kommt der Paukenschlag zusammen mit dem Donner.
Mit dem Stil natürlich, der Set Animation war da schon so ein bisschen so leicht nostalgisch, fand ich ganz schön. Ja, und dann, auch wenn es noch mal mehr am Ende kam, war halt die Zeitperiode mit halt, dass diese Schule oder was auch immer, das war halt genau, wie auch man das teilweise aus Anime kennt, oben auf der Klippe ist. Oder so an der Klippe, weit oben auf dem Berg. Ich wollte eigentlich mehr wissen, wie jetzt diese Stadt aufgebaut ist. Wie jetzt irgendwie die Steinmauern, wo die lang führen mit den Straßen nach oben und was da noch ist. Ja, da hat man ja irgendwie oben noch gesehen vor der Schule. Erstmal, die Schule sieht auch mega cool aus, weil ja halt so eine alte Holzschule ist. Und dass da irgendwas davor ist und so, weil heutzutage hat man ja dann vielleicht noch irgendwie Sportplatz, was da nicht so, also höchstens so alt Sportplatz ist und sowas.
Obwohl die Geschichte wahrscheinlich in dem Fall nicht mehr in den 80ern spielt, sondern wahrscheinlich ein bisschen früher.
Ja, ja, also ich hätte jetzt gesagt irgendwie so 20 bis 40 oder so. Also man hat halt wenig vom Krieg mitbekommen, darum denke ich vielleicht nochmal vor.
Ja, vielleicht auch 60 noch.
Stimmt, da war ja auch die Szene mit dem Kino, da kommen wir auch noch dazu.
Genau.
Mit Schwarz-Weiß-Film.
Genau, warum kommen wir nicht jetzt dazu? Oder möchtest du vorher noch was anderes sagen?
Nö, also das war auch noch so eine Favoritszene, weil alles mit den sprechenden Tieren fand ich öde. Gerade auch die Songs,
ja, das können
die
wir auch gut fand. Ich also ganz Musik kurz sagen, so, es kommen halt bei ihm in der Hütte Tiere vorbei, die ihm jeweils irgendwie einen Aspekt der Musik näher bringen. Da hatten wir dann erst die Katze, die ihm so ein bisschen die Stimmung, das Gefühl näher bringt. Dann hatten wir den Vogel, der so ein bisschen eine Jam-Session startet und so Ja, da ganz, ganz
verschiedene Sachen. War nicht eher das Tanuki-Kind, die Jam-Session?
Ja, okay, stimmt, das Tanuki-Kind mit den Trommeln. Und dann später auch noch eine Mausmutter und ihr Kind.
Die Maus hat mich so aufgeregt, gell?
Die so ein bisschen versuchen, dass die heilende Kraft, die beruhigende Kraft von der Musik mit einzufangen.
Oh nein, dieses Kind, welche Unglück dieses Kind erfährt. Ach, es ist so schrecklich. Dieses unglückliche Kind. Dann sag doch einfach, dass er es heilen soll oder dass das Kind Kacke ist, was es für eine Scheiße ist. Ach Gott. Oh. Sorry.
Hey, wollt ihr ein Stück Brot? Nein, 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 können wir nicht annehmen.
Nee, ich fand halt cool bei der Katze, wie das halt die Animation
zur mit der Musik Tigerjagd war. Zusammenfällt.
Ja. Beim Vogel fand ich nur die Frisur cool vom Vogel. Da hat er so kurz so ein bisschen über die Augen drüber, so leicht.
Stimmt, ja.
Da fand ich ein richtiger chilliger Vogel. Aber da war halt echt, als dieser Kuckuck Wecker war, oh, ich habe wirklich die Kopfhörer kurz abgenommen und gewartet, ob es endlich mal vorbei ist. Holy shit, hat es genervt. Wow. Ja.
Deswegen, ich dachte, wir wollten gar nicht so groß über die Tiere sehen.
Ja, darum
sprechen,
ist ja
ich würde tatsächlich gerne jetzt endlich mal über dieses fucking Kino sprechen.
Ja, Mann.
Weil das war eine Szene, da hatte ich fast Gänsehaut, weil es war wirklich echt gut gemacht. Du hast diesen Schwarz-Weiß-Film auf der Kinoleinwand, der so ein bisschen Tom und Jerry darstellt, und dann in dem Kino ist halt ein Orchester. Es gab eine Zeit, da war das in Kinos normal, dass neben dem Schwarz-Weiß-Stummfilm auch ein Orchester mit drin gesessen hat. Und das ist einfach so eine Art von Kino-Feeling, die ist einfach fantastisch. Das ist irgendwie unbeschreiblich einfach, weil das kennt man so gar nicht. Und dann siehst du das und du hast wirklich auch so das Feeling, so war das früher. So, es gab eine Zeitperiode, als die Leute so Kino geschaut haben, und das ist einfach fantastisch.
Ja, gerade dann hast halt.
Also nicht, dass ich es mir heute wünschen würde, Dialog und so weiter war echt ein riesen Fortschritt fürs Kino, auch Farbe. Aber ja.
Gerade auch dann, ich weiß nicht mehr, den Song kannte man ja auch, das ist ja ein klassisches Stück, was jeder so kennt. Stehe ich auf dem Schlauch, was es nochmal genau war.
Ich habe am Anfang gedacht, das ist Orpheus Reise in die Unterwelt, aber ich war mir nicht sicher. Danach habe ich es mir nochmal angehört und habe gedacht, nee, warte, das war's nicht. Es war was anderes. Naja, egal, ich bin jetzt auch zu
faul, darum, dass die meisten Leute wissen ja, was es ist. Und ich fand es aber so gut, wie natürlich der Gag war, dass halt, das wird ja dazu gespielt, weil die Jagd gerade auf dem Kinofilm ist, aber das dann mit der Maus ins echte Leben gemacht wurde. Und da fand ich richtig cool, dass dann
tatsächlich eine Maus ins Kino rennt. Durchs Kino rennt.
Ja, weil ich fand schon vorher die Ästhetik ganz cool. Man hat halt noch nicht viel von der Schule gesehen. Aber da fand ich es so cool, weil man hat richtig gesehen, wie die Zeitperiode war, wo halt der westliche Einfluss reinkam. Weil die Leute hatten teilweise halt japanische klassische Kleidung an. Manche waren aber auch schon westlicher gekleidet. Und das fand ich so interessant, einfach zu sehen, wie diese Charaktere aussehen. Ich fand das so cool.
Und das in diesem Kino, wo du von außen die Anzeigetafeln hast, wie in alten amerikanischen Filmen. Das hat es ja, ich glaube, nach Deutschland nie so richtig geschafft. Ich habe es bei ein paar Kinos gesehen gehabt, aber eigentlich ist es in Deutschland ja nicht so typisch, dass du diese weißen Schrifttafeln außen hast, die dann mit Glühbirnen beleuchtet sind.
Ja, aber zum Beispiel, man hat ja auch kleine Kindergartenkinder gesehen, was die halt damals für Kleidung anhatten. Das fand ich echt super. Das hat mir richtig gut gefallen.
Ja.
Dann.
Insgesamt, gibt es zu dem Film noch groß was zu sagen?
Ja, ich habe noch zwei, drei Sachen, die ich sagen will, auf jeden Fall.
Okay, dann hau mal raus.
Erstmal, ist die Frau eine Love Interest, Mutterfigur? Was sollte das? Ich dachte am Anfang noch so, ist die vielleicht mit dem einen Typen zusammen und darum vielleicht Mutterfigur, aber am Schluss war das ja schon ein bisschen vielleicht eher das.
Ich weiß nicht, für mich, die hatte irgendwie keine so richtige Relevanz.
Ja, deswegen, das wollte ich doch kurz
erwähnen, halt auch gerade mega gedacht, weird ist. Ich habe für einen Moment gedacht, wovon spricht er? Aber da gab es eine Frau, die öfter mal ins Frame kommt. Aber
Die, dann auch
fand ich jetzt nicht so relevant.
Ende so ein bisschen, erst dann, dass der Dirigent weint und dann keinen Bock hat, eine Zugabe zu geben, okay, aber dann auch das Stück, was irgendwie dann natürlich Goucher spielt, ist auch so ein bisschen so, ja, okay, nee, erst das Stück ja, ist das, doof, dann wie so ich, er das jetzt ist, dass er rauskommt, ist so ein bisschen so, hä?
Das meinte ich ja, das ist ja die Tigerjagd, die er am Anfang gespielt hat mit der Katze. Deswegen, es hat irgendwie so ein bisschen Bogen geschlagen, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Tigerjagd ist für so eine Zugabe nicht unbedingt das geeignete
Mittel. Ja, darum fand ich ein bisschen so, hä? Dann die beste Musik, es tut mir so leid, die beste Musik im ganzen Ding oder in dem ganzen Film war halt nicht die klassische Musik, sondern einfach als dann einmal der japanische Einschlag mit, ich weiß leider nicht, wie genau das heißt. Ich nenne es jetzt mal japanischen Quietsch-Frauengesang, weil du zum Beispiel auch im Ending von Samurai Champloo hast. Das war am Schluss, als sie essen gehen. Und muss ich echt sagen, es hat für mich am meisten Stimmung gemacht, weil die klassische Musik so über das Ganze, auch mit dem Beethoven-Bild und so, war nichts für mich,
muss ich sagen. Das Beethoven-Bild fand ich noch ganz gut.
Ja, das war nicht so mich. Aber jetzt kommen wir nämlich noch zur besten Szene im ganzen Film, Lukas. In den Credits. Als sie zusammen am Schallplattenspieler sitzen, Augen zu und zuhören. Und das fand ich schön, weil das so eine Zeitperiode, das halt früher war das halt so, dass vielleicht haben sie sich auch angehört, entweder vielleicht selbst aufgenommen oder wie halt ein griechisch gutes Orchester das gemacht hatte. Aber ich fand halt einfach die Vorstellung so gut, dass natürlich früher war halt das vielleicht auch ein soziales Event, dass man halt zusammen Schallplatten hört.
Ganz klar.
Da hat man das diesen Schallplattenspiel, das war halt einfach Ästhetik pur. Das
war auch nichts, was sie da hatte.
Ja, das war halt Ästhetik pur, weil sie, das war ja auch die Frau, wo ich ja gesagt habe, ob Love Interest oder Mutterfigur, die ja noch japanische Traditionskleidung so ein bisschen oder zu der Zeit vielleicht japanische Kleidung anhat. Alle anderen haben so ein bisschen auch westliche oder halt männliche Kleidung, die eher so shirtmäßig ist.
Ja, gerade auch der, gerade Gurch hat ja sehr diese Hemden bei den Auftritten. Und der Dirigent hat ja einfach dieses, der sieht ja nur westlich aus mit dem Sakko und dem Schnauzbart.
Ja, und das fand ich echt, das und noch in diesem Café, oh, das fand ich einfach die Szene richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen und natürlich die Credits, weil die ja so ein bisschen eher Slice of Life gezeigt haben, ein paar Szenen aus der Stadt, aus dem Leben der Leute und sowas. Ja.
Ja,
das hat mir dann nochmal am Schluss ganz gut gefallen, hat mich dann nochmal ein bisschen positiver gestimmt. Aber so war halt der Großteil schon ein bisschen öde.
Ja, es war ein bisschen langweilig, da hast du recht.
Ja.
Aber ich glaube auch, es hört sich zwar jetzt wieder blöd an, aber ich glaube, wir waren halt auch einfach nicht die Zielgruppe, sondern Kinder in den 80ern waren die Zielgruppe. Und ich glaube, dafür ist es eigentlich ganz nett. Ich habe auch zwischendrin überlegt, das würde ich mit meinen Kindern, glaube ich, auch gucken.
Ja, da kann man das gucken.
Also einfach, weil das so nett, so süß ist und so ein bisschen auch diese Moral mitbringt, dass man sich, wenn man sich auf eine Sache einlässt, dann auch ganz drauf einlässt und nicht nur sagt, ja, okay, ich möchte jetzt Musik machen, aber ich habe da jetzt nicht so das große Interesse dran, dass ich mich damit auch außerhalb der Übungsstunden beschäftige oder so. ja.
Okay, ja. Kann ich verstehen. Zumindest so sah es auch ganz gut aus. Die Backgrounds sahen gut aus. Animation war auch ganz okay. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, weil ich kein Cello spiele, ob jetzt alle Handbewegungen korrekt waren. Aber ja.
Ja. Wie gesagt, insgesamt ganz nett. Ich weiß nicht, das hat jetzt aber auch weniger Neues gebracht als jetzt meiner Meinung
nach. Ich dachte, dass jetzt vielleicht kann ich das dann erwähnen, wenn wir später. Ich weiß nicht mehr, was war. Die Szene, die kennst du bestimmt, die, wo Country Roads gespielt wird, in dem einen Ghibli-Film. Ich weiß nicht, ist es Whisper of the Heart? Kann sein. Aber dann habe ich erfahren, ach fuck, das war ja gar nicht Takahata. Weil ich hatte irgendwie gedacht, es wäre Takahata gewesen, dass der den Film gemacht hatte. Darum konnte ich noch nicht mal da die Verbindung ziehen. Super.
Ja. Tja.
Aber okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, wirklich einfach die zwei Filmchen besprochen.
Ja, war auch echt nötig, weil in der nächsten Ghibli-Folge geht es dann um Nausicaä und um den ersten offiziellen Ghibli-Film mit jetzt gibt es zwei Castles, Howl's Moving
Richtig,
Castle,
das,
ne?
das ist auch
Das
genau
irritiert
immer
mich
wieder.
jedes Mal.
Ich glaube,
Es tut mir
Schloss im
leid, ich
Himmel,
werde
oder?
wahrscheinlich
Das
auch
stimmt.
was Falsches
Doch
sagen.
garantiert Schloss
Ja,
im Himmel.
genau.
Wandelndes Schloss ist zu neu, sieht zu neu
Castle
aus.
und das Geist dann, ja. Genau, also das wird mich auf jeden Fall noch verwirren, wenn wir nächstes Mal über Ghibli reden. Aber bis dahin können wir uns, glaube ich, schon mal verabschieden. Ich war der Lukas oder der Tetz und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und Twitter. Ja, auf Wiedersehen.
Und ich war der Julian. Mich findet man unter Lukul, Lukeohl, auf MyAnimeList und Twitter. Ciao, ciao.